Das Tagesgespräch. Vor uns hier auf dem Tisch liegt der erste Band vom Tolkien-Buch «Der Herr der Ringe». Schon dieser Band ist über 500 Seiten dick und alle drei Bände zusammen geben über 1200 Seiten, also ein rechter Schunk aus allem. Und hier ganz zuvorderst in diesem ersten Band steht das Gedicht mit dem berühmten Satz: «Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden, im Lande Mordor, wo die Schatten drohen.» Thomas Binotto, der Tolkien hat den Satz in den 40er Jahren geschrieben, das ist lange her. Und darum müsste man vielleicht die Geschichte von diesem magischen Ring kurz erzählen. Das ist nicht ganz einfach, ich weiss es, aber könnt ihr das übernehmen?
Ja, ich probiere es einmal. Es geht, wie gesagt, um den Ring. Der Ring ist geschmiedet worden vom Sauron, einem ganz böse. Und er hat den Ring aber verloren und ist jetzt im Grunde genommen auf der Suche wieder nach dem Ring, um eben die Welt zu beherrschen. Der Ring ist inzwischen bei Hobbits gelandet. Hobbits, das sind so kleine, kleinwüchsige, gemütliche Wesen.
Mit grossen Füßen.
Genau, und Pelz drauf auf den Füßen, damit sie auch immer warm haben. Und ein von diesen Hobbits, der Frodo, der kommt die Aufgabe, über zum Ringträger zu werden. Er muss nämlich den Ring mit dein Reich vom Sauron eigentlich bringen in Schicksalsberg und dort vernichten, weil nur dort, wo er geschmiedet worden ist, kann er auch vernichtet werden. Begleitet wird er von einer Gruppe von Leuten, von der Ringgemeinschaft, die ihm dabei hilft. Der wichtigste ist sicher der Gandalf, ein Zauberer. Es hat Elben dabei, es hat Zwerge dabei, es hat Menschen dabei. Und im Grunde genommen ist es dann über 1200 Seiten hinweg eine grosse Fluchtgeschichte quer durch das Land Mittelerde, das der Tolkien da ausbreitet.
Also Flucht eigentlich aufs Böse zu, das ist ja wahnsinnig brutal, oder?
Das ist vielleicht gerade das Faszinierende an dem Buch, dass er etwas Paradoxes macht. Also nicht vor dem Bösen wegfliehen, sondern im Grunde genommen aufs Böse zufliehen und es dort zumitzt innen zu treffen. Das ist sicher das Faszinierende am Buch.
Und auf dieser Flucht kommen ganz schützelige Gestalten und Figuren, die den Frodo umbringen wollen und den Ring an sich nehmen wollen, also Orks und was es da alles gibt. Und das ist, nachher, wir kommen dann auf einen Film ein bisschen später, das sind wirklich ganz grusige Gestalten. Oder?
Ja, es ist ein riesiges Arsenal von Figuren, die sich der Tolkien da ausgedacht hat. Eben Elben, das können wir uns noch irgendwie vorstellen. So Elfen, da haben wir auch schon mal gehört, was das könnte sein. Zwerge können wir uns auch noch vorstellen, aber eben dann gibt es die Orks, die ganz grusigen Erdwesen, die keine Seele und nichts mehr haben und nur noch aufs Töten aus sind. Und ganz eindrücklich sind natürlich die Schattenreiter, also Reiter im Dienst vom Sauron, die eigentlich gar keine richtigen Lebewesen mehr sind.
Die haben kein Gesicht, aber einfach ganz grosse Mäntel an,
genau.
Schwarze. Und sie auf Wüstenross. Jetzt ist ja das, jetzt hat er das wirklich ganz in Kürze zusammengefasst, ein sehr archaisches Thema mit guten Gestalten und bösen Mächten, mit Freundschaft und Verrat, und das kennt man ja irgendwie, oder? Jetzt hat aber der Tolkien sein ganz eigenes Universum geschaffen, also ein fantastisches Universum. Das Reich heisst Mittelerde. Und da gibt es hinten zum Beispiel im Buch, da hat es eine Karte von diesem Reich. Also hat der Tolkien selber die Karte noch gemalt?
Ja, das Ganze hat etwas grösser Wahnsinniges als ich eigentlich. Das macht aber auch gerade sympathischer am Buch aus. Nämlich, dass einer hergeht und sagt, ich tue alleine einen Mythos erschaffen. Einen Mythos, der normalerweise über Jahrhunderte hinweg entsteht. Also wie beispielsweise die griechischen Heldensagen. Hat er gesagt, ich schaffe das alleine. Und zwar mit allem, was dazugehört. Mit einer eigenen Sprache, mit einer eigenen Geschichte, mit eigenen Karten. Und er hat das alles selber entwickelt. Also er hat Sprache erfunden, hat Karten gemalt, hat die ganze Geschichte aufgezeichnet. Dann auch in anderen Büchern, also nicht nur im Herr der Ringe, hat das ganze Universum geschaffen, einen alleine. Und das ist eigentlich der Anfang von dieser Art von Fantasy-Literatur gewesen.
Und für euch liegt ein Buch, ein viel dickeres als hier mein Buch ist, der Herr der Ringe, das heisst das grosse Tolkien-Lexikon. Da hat sich nachher Forscher auf den Tolkien und die Sprache und die Länder gestürzt, oder? Und hat das Lexikon rausgegeben.
Ja, also vor allem haben sich mal die Fans drauf gestürzt, das merkt man auch dem Lexikon an, das ist ein Fan, der das geschrieben hat. Über 800 Seiten tut er da jedes Detail von dem Tolkien-Universum ausleuchten. Aber es gibt auch ganz viele Wissenschaftler, Linguisten, Literaturwissenschaftler, die sich mit dem jetzt beschäftigt haben. Und die Literatur über das Buch ist natürlich inzwischen, füllt das einige Bibliotheken.
Es kommt mir fast ein bisschen vor wie die Bibel, oder? Da hat man nachher auch Interpretationen probiert zu machen, Sprachen analysiert. Ist der Herr der Ringe so eine Art Bibel für gewisse Leute?
Also für die ganz eingefleischten Fans geht es sicher in die Richtung.
Mhm. Und vor allem die Hippies haben ja das Buch genau. für sich gepachtet. Warum
eigentlich zum Kultbuch geworden ist es nicht 1954, 55, wo es rausgekommen ist, sondern erst 10 Jahre später, wo in Amerika eine Paperback-Ausgabe rausgekommen ist. Und die ist dann richtig von der Hippie-Generation mit Begeisterung aufgenommen worden. Es ist natürlich eine Parallelwelt, eine Alternativwelt, die da aufgebaut wird.
Wo man aussteigen kann.
Wo man aussteigen und einsteigen gleichzeitig. Also man kann in die Welt einsteigen und dort etwas ganz anderes ausprobieren. Und sie ist im Grunde genommen so komplex, dass angelegt ist vom Tolkien letztlich überschaubar. Viel überschaubarer als unsere Welt, unsere reale Welt.
Und den Hippies hat wahrscheinlich auch gefallen, dass er so ein bisschen halluzinogene Pilze rum hat und sie irgendein gewisses Krautrauchen in so langen Pfeifen.
Das hat wahrscheinlich auch noch eine Rolle gespielt. Also die gemütlichen Hobbits haben ihnen sicher gefallen. Was auch noch eine Rolle spielt, denke ich, bei diesen Parallelwelt, dass es ein Rauschzustand ist, der das Buch auslöst. Entweder liest man Herr der Ringe in einem Rauschzustand oder gar nicht. Beim ersten Mal habe ich noch 100 Seiten aufgehört, weil ich einfach es langweilig gefunden habe. Beim zweiten Mal habe ich es an 2 Tagen gelesen. Das gehört, glaube ich, zu dieser Literatur dazu.
Etwas, was man zum Buch vielleicht noch müsste sagen, es ist ein reines Mannenbuch. Dünkt mir.
Ja, das würde ich auch sagen. Nicht, dass es keine Frauen gibt, die den Plausch haben an diesem Buch, aber es ist eine Männergeschichte. Und da gehört vielleicht auch dazu, dass man weiss, dass der Tolkien selber natürlich als Professor in Oxford Teil von einer Männergesellschaft war. Mhm. Er hat einen Club gehabt, Inklings haben die sich genannt. Die haben sich immer wieder getroffen, haben ihre Literatur, die sie geschrieben haben, miteinander besprochen. Also auch so Sachen wie Herr der Ringe, diskutiert darüber, sind nur Männer gewesen. Die einzige Frau, die er ein Stück weit reingelassen hat in das, war seine eigene Frau. Mit der zusammen hat er übrigens schon ganz früh, es war eine Jugendliebe von ihm, Sprachen erfunden.
Jetzt habt ihr vorhin erzählt von diesen Fans, von diesen eingefleischten Fans, wo das Buch so etwas ist wie die Heilige Schrift. Und jetzt hat es einer tatsächlich gewagt und hat die Heilige Schrift verfilmt. Also der Neuseeländer Peter Jackson. Hat es gut gemacht, Thomas Binotto?
Ja, ich meine es. Da sind sich eigentlich auch fast alle Kritiker einig, ob man jetzt den Film inhaltlich dann möge oder nicht möge, aber gemacht ist er wirklich gut und ich denke, er setzt im Fantasy-Genre wirklich auch Maßstab.
Was heisst jetzt das?
Dass er Maßstab setzt.
Mhm. Wo zum Beispiel und wie?
Zum Beispiel, wie er Tricktechnik einsetzt. Das Problem bei Tricktechnik ist schon immer so, dass wir häufig im Kino sitzen und denken, wow, ist das ein super Trick gewesen. Das ist eigentlich falsch. Mhm. Wir sollten eigentlich den Trick gar nicht richtig bemerken. Wir sollten so gefesselt sein von der Geschichte, dass wir auf Tricks nicht mehr achten. Und das schafft er wirklich über weite Strecken. Er unglaublich rasante Fahrten durch die Landschaften, wo er sich dann da ausdenkt, durch die Locations. Und da weiss man einmal nicht mehr so recht, ja, was ist jetzt eigentlich Trick oder nicht? Selbst ich als Kritiker, der dann das genau anschaut, kann da nicht mehr recht trennen. Mhm. Es gibt auch ganz banale Sachen, die er Maßstab setzt. Die Hobbits sind ja eben klein. Der Gandalf ist gross, noch grösser als Menschen eigentlich. Und er schafft es, dass die in der gleichen Szene auftreten und der Hobbit wird digital, also der Elijah Wood, der Frodo spielt, wird digital geschrumpft. Im gleichen
Bild. Also mit dem
das ist nicht so einfach, wie es tönt mit dem Computer. Oder? Auf der Leinwand sieht das ganz normal und natürlich und einfach aus, ist aber sehr kompliziert zu machen. Und das ist eine Stärke. Die andere Stärke, denke ich, ist, dass er zeigt, dass man auch einen Fantasy-Film machen kann mit tollen Schauspielern. Und wo wirklich die Schauspieler wichtig sind. Häufig sind ja die so unter ferner Liefen Schauspieler in dieser Art von Film. Da muss man aber sagen, er hat wirklich tolle Schauspieler. Alle voran finde ich den Gandalf, den Ian McKellen.
Der Zauberer eben.
Unglaublich charismatisch, auch einfach als typisch. Und das ist eine schauspielerische Leistung, die er da rausholt.
Wenn ihr von Tricks redet, also wo wird denn in dem beschissen? Wirklich? Sind die Landschaftsbilder, die grandiosen Bilder von dem Neuseeland, ist das jetzt Computertrick oder ist das echt?
Im Film auf der Leinwand ist es natürlich, wenn man so will, echt. Weil auf der Leinwand sehen wir das, was wir sollen sehen auf der Leinwand. Aber es ist schon so, dass praktisch alle Landschaften verfremdet sind. Entweder haben sie farblich eingegriffen.
Oder Häuser wegretuschiert.
Oder sie haben Häuser wegretuschiert, haben Häuser reinretuschiert. Also ganz am Schluss beispielsweise das Tor, das dann durchfährt, mit einer riesig grossen Steinfiguren. Das ist klar, da wird das rein kopiert in das Bild. Sie sind aber schon unter anderem drum auf Neuseeland gegangen, weil es gut dort günstiger ist zum Filmen als an anderen Orten. Aber auch, weil die Landschaft sich dort sehr gut geeignet hat. Das heisst, wir nicht so viel müssen drum basteln, wie vielleicht an anderen Orten.
Mhm. Und jetzt die bösen Ritter, die er am Anfang erwähnt hat, sind die echt? Also in diesen Mänteln?
Das ist eben so ein Punkt, den ich faszinierend finde an dem Film, dass er nicht einfach sagt, ich habe Tricktechnik, also mache ich alles mit Tricktechnik. Die Schwarzen Reiter, wo ich etwas vom gelungensten finde, rein von der Stimmung, die erzeugen, sind ganz normale Schauspieler auf Rösser, allerdings mit etwa 60 Kilogramm schweren Kostüm, Mäntel an, wo man dann halt nichts mehr vom Gesicht sieht, wo man eigentlich darunter praktisch nicht mehr erahnen kann, was ist da für ein Körper drunter. Aber das ist nicht in dem Sinne ein Trick, sondern das ist eine Frage von der Kostümierung.
Mhm. Und was mich noch wundern nimmt, also wenn man so von einem Hocker oben runter die Heer sieht, von diesen fürchterlichen Gestalten, sind das so viele Leute gewesen, Tausende von Leuten, die da mitmachen, oder ist das eben zum Beispiel Trick?
Teils. Sie haben Tausende von Statisten tatsächlich gehabt, aber im Normalfall tut man bei solchen Szenen vieles dann mit Trick wieder auffüllen. Mhm. Das heisst, mit dem Teil real agierende Schauspieler, die sich auch bewegen, dann, vor allem was natürlich im Vordergrund ist, und je weiter weg das ist, tut man es dann auffüllen mit digital erzeugten Bildern.
Und was sagen Sie zu diesen Kostümen und Showplätzen? Die sind ja wahnsinnig aufwendig inszeniert, mit Liebe zu jedem Detail, jeder Knopf hat irgendwie noch ein Zeichen drauf. Also das würde ich sagen, ist grossartig gemacht.
Ja, ich denke, da hat Peter Jackson das gemacht, was man vielleicht gerade bei so einem Buch muss machen. Er ist gewissermaßen genauso gigantomanisch dahinter gegangen wie der Tolkien selber. Also er hat sich dem frontal gestellt. Er hat nicht gedacht, ich versuche es jetzt ein bisschen abzubrechen, ein bisschen zu ironisieren, sondern gesagt, nein, ich mache es genau auch so. Ich mache es auch mit dieser Detailbesessenheit. Mhm. Und das sieht man und ich denke, das erzeugt dann auch die Stimmung, die es muss. Und wenn man bereit ist, einzusteigen im Film, dann erzeugt das auch den Rausch, mhm, den schon das Buch erzeugen kann.
Und manchmal, wenn ihr von dem Grandiosen redet, von dem Monströsen oder so, dann habe ich mich so die Szene wie, so wie in einer Wagner-Oper gefühlt. Also da laufen Leute umeinander in wunderbaren Kostümen, es hat pompöse Musik. Ist das euch auch so vorkommen?
Das hat sicher etwas. Ich muss allerdings sagen, dass mir Wagner viel weniger gut gefällt als Herr der Ringe. Aber es hängt natürlich vor allem auch vom Stoff ab, also dass er einen ähnlichen Stoff bringt und das Monumentale. Der Tolkien selber ist so, hat den gleichen Stoff gerne gehabt wie der Wagner, ist aber nicht so begeistert gewesen vom Wagner. Also vielleicht hat er das Gefühl gehabt, er sei selber der bessere Wagner als der Wagner selber, mhm, ich weiß es nicht. Aber es hat etwas Opernhaftes, das ist richtig.
Und geht auch 3 Stunden jetzt nur den ersten Teil und dann die weiteren 2 Teile nochmal 3 Stunden? Auch das ist so ein bisschen wagnerös, oder?
Auch das muss so sein. Fantasy-Literatur, 120-seitige Fantasy-Novellen, das ist etwas Komisches. Also 1200 Seiten muss man halt auch mit einem 9-stündigen Film anpacken.
Hat euch etwas nicht gefallen am Film, Thomas Binotto?
Ja, mir gefällt am Film eigentlich das Gleiche nicht, was mir auch am Buch nicht so wahnsinnig gut gefällt. Ich sage dem immer, wenn der Tolkien anfängt, Interpretationspflöcke einschlagen. Mhm. Das heisst, wenn er Moral von der Geschichte bringt, mhm, anstatt zu erzählen, dann wird es schnell mal banal. Dann könnte man es auch einfach in Sprichwörter fassen. Also tue Recht und scheue niemand. Oder irgend so etwas könnte man dann sagen, hätte die gleiche Aussage. Es ist ein bisschen banal, denn Dialoge sind nicht die Stärke vom Tolkien, sondern der Plot, also die Struktur vom Ganzen. Die Geschichte ist die Stärke, der Stoff. Und so ist es beim Film auch. Mich dunkelt die Dialogszene, also vor allem dann zum Beispiel bei den Elben oder die Begegnung vom Aragorn, dem Prinz mit dieser Feearmen, das ist dann schon hart an der Grenze zum Kitsch oder darüber hinaus. Aber wie gesagt, da kann man dem Jackson nicht so einen grossen Vorwurf machen, weil das halt in der Vorlage auch schon ein Stück weit so ist.
Die Fans sind vor allem nicht einverstanden, dass die Hobbits spitzige Ohren haben. Das haben sie im Buch offenbar nicht.
Ja, da können wir jetzt, das müsste ich das Lexikon vornehmen und blättern, oder, damit ich die richtige
Antwort auf das Hobbits gerechte.
So genau weiss ich es dann wieder nicht. Und ich muss sagen, das ist mir dann letztlich auch egal. Man muss ja sehen, der Film ist nicht nur für die Fans gemacht worden. Sicher war das die grösste Herausforderung für Jackson. Und für einen Film ist es auch nötig, dass die Fans gehen. Mhm. Also rein um auch
Millionen Geld auf der Welt.
Aber es soll ja auch viele Leute ansprechen, die das Buch nicht kennen. Und denen ist es natürlich egal, ob es die spitzige Ohren haben die oder nicht. Aber sicher ist es schön, wenn die Fans nachher über den Film genauso erbittert diskutieren, wie sie jetzt schon über das Buch diskutieren. Mhm. Etwas Besseres kann im Film eigentlich nicht passieren.
Offenbar haben ja die Fans so das Schicksal von diesem Film in die eigenen Hände genommen und haben Peter Jackson bombardiert mit Mails, wenn sie herausgefunden haben, dass er irgendetwas falsch macht. Hat es das schon einmal gegeben in der Filmgeschichte, dass die Fans wirklich wie der Film bestimmt haben?
Ja, es gibt das ist ein bisschen schwierig, in dem Zusammenhang von Fans zu reden, aber der George Stevens hat in den 60er Jahren zum Beispiel mal einen Jesus-Film machen. Mhm. Die grösste Geschichte aller Zeiten hat er geheißen. Und er hat auch ganz viele Fachleute und Glaubensgemeinschaften angefragt, wie sie das gesagt, um sich ganz abzusichern, damit ja nichts schief geht bei dem Film und dass ja denen gefällt. Aber so in der Art, wie es Jackson jetzt gemacht hat, ist es vielleicht wirklich neu. Es ist aber ganz ein cleverer Schachzug natürlich, weil er durch das die Fans einbezieht in das Ganze und die ins Kino gehen, nur schon wegen dem, wie sie irgendwo das Gefühl haben, es ist auch ein bisschen unser Film. Das ist beispielsweise etwas, was man beim Harry Potter ganz anders gemacht hat. Im Harry Potter hat man alle Seiten, zum Beispiel von Kindern, die Fans waren, die im Internet die Internetseite gemacht haben, hat man gesperrt, man hat versucht, ja, nichts rauszugeben, ja, niemand anders, außer Warner, darf etwas dazu machen. Und das hat man jetzt da gerade anders gemacht. Und ich denke, das ist für den Film gut.
Du hast diesen Harry Potter angesprochen, wenn ihr vergleicht, das ist auch ein Fantasy-Film, also Potter und Herr der Ringe. Mhm. Wie geht der Vergleich aus?
Ja, für mich schon zugunsten von Herr der Ringe als Film. Für mich ist der Harry Potter ist sehr pittoresk, so plüschig. Es kommt mir vor wie ein riesig grosses Panini-Album, so die Sammelalbum mit den Kleberli, wo man reinkleben kann und wo so schön ist. Und der letzte Zentimeter von der Leinwand ist noch ausgefüllt mit Fantasy, aber nicht wirklich mit Fantasie. Und da dagegen steht der Herr der Ringe, der wirklich einfach auch grandios ist, der beispielsweise auch düster ist, wo Bilder findet, die auch beängstigend sind. Und beim Harry Potter hat man am Schluss das Gefühl, wenn man den ganzen Film sieht, wir kennen jetzt auch die ganze Geschichte. Beim Ende, wenigstens von dem ersten Teil von Herr der Ringe, tun sich im Grunde genommen ganz viele Sachen auf. Also es, bei allem Bombast gelingt zum Jackson auch Sachen stehen zu lassen und nicht weiter auszuführen.
Also er macht die Fantasie nicht kaputt.
So. Er regt sie auch an mit dem Film.
Gerade etwas zu dem Schluss, also mir ist in dem Kinostuhl, ich bin den Film gestern schauen, und dann hört der Film mitten drin auf und ich habe es ein bisschen gemein gefunden. Ist es euch auch so gegangen, Thomas Binotto?
Natürlich, das ist der klassische Cliffhanger. Also, wir sagen drin, einfach oder? Genau, so wie das Buch halt auch, der erste Teil dort aufhört, hört jetzt der Film auch so auf. Natürlich ist das gemein. Ich habe heute im Tagesanzeiger gelesen, dass sie eigentlich das Einzige, was wir dem Film vorwerfen können, dass wir jetzt ein Jahr lang warten müssen, bis wir den nächsten Teil können sehen. Es ist ein Konzept natürlich auch vom Marketing. Der Film an einem Stück in 9 Stunden, obwohl er ja fertig abgedreht ist und fertig gemacht ist, jetzt zu bringen, selbst bei so einem Stoff wie Herr der Ringe würde das nicht funktionieren im Kino. Also man muss ihn portionieren.
Würdet ihr sagen, das geht tatsächlich auch auf? Also der zweite Teil kommt 2002 an Weihnachten und der dritte Teil 2003 an Weihnachten. Funktioniert das Prinzip?
Wir werden es sehen. Ich hoffe, dass es funktioniert. Der Film hat es verdient. Und also ich gehe sicher 2002 schauen, ob ich dann noch Filmkritiker sein oder nicht. Aber ich denke, es funktioniert.
Etwas, was sich Heerscharen von Leuten fragen, würde der Film dem Tolkien gefallen? Fragen kann man ja nicht mehr, weil er eben gestorben ist. Denkt ihr, er würde ihm gefallen?
Ich glaube es nicht. Also sein Sohn, Christopher Tolkien, der hat sich schon seit Jahren gegen die Verfilmung gesträubt, auch das mal wieder ganz stark. Ich glaube, für das war der Tolkien zu humorlos gewesen, als dass ihm das könnte gefallen. Für ihn, er hat so in dieser Welt gelebt und er hat das so ernst genommen. Er hat mit seinem besten Freund, C.S. Lewis, der Narnia-Bücher gemacht hat, auch ein berühmter Fantasy-Klassiker, Streit gehabt, weil er ihm vorgeworfen hat, er nehme es zu wenig ernst, das Genre. Also er hat das so ernst genommen, das Genre. Und er war ja so versessen auf jedes Detail. Und hat natürlich auch davon gelebt, dass das ein Mythos ist. Das Buch selber ist zum Mythos geworden.
Dass er das Universum erschaffen
hat. Und es ist unverfilmbar. Mhm. Niemand kann eigentlich dieser Fantasie, die er hat, noch irgendwie nachkommen, kann das irgendwie fassen.
Hat er gesagt? Ist das so?
Nein, das hat er nicht so gesagt, aber ich denke, das war so sein Verhältnis zu dem Stoff gewesen. Also fast etwas Manisches. Und dass da ein anderer, kongenial, ein anderes Genie soll da sein, der das in einem Film aussetzt, das, glaube ich, hat er schwer erträgt.
Weil das Jackson wie sein eigenes Universum wieder schafft. So.
Genau. Also gewissermaßen übernimmt er etwas und der Stoff gehört nicht mehr nur dem Tolkien selber. Respektive der Tolkien ist ja noch weitergegangen. Er hat ja gesagt, der Anfang von dem Stoff war, dass er einen Satz im Kopf hatte, oder? In einem Loch in der Erde sitzt ein Hobbit. Und damit tut er es natürlich mythologisieren, die Entstehung vom Buch. Er sagt, im Grunde genommen habe ich mir nicht etwas ausgedacht, sondern die Geschichte ist eigentlich zu mir gekommen und ich bin dann der gewesen, wo es niedergeschrieben sind. Sind wir schon fast wieder bei der Bibel, wo also jemand von oben runter eine Geschichte bekommt und die aufschreibt. Und ein bisschen hat er das schon gepflegt.
Was er auch gesagt hat, du sollst nicht interpretieren, oder? Sein Buch hat eigentlich keine Aussage. Und jetzt gibt es aber ganz Haufen Interpretationen. Katholiken sagen, der Frodo ist etwas wie der Jesus, überkommt irgendwann schon so eine Schnittwunde an der Seite mit einem Schwert wie der Jesus und muss als sehr sanfter und bleicher Mensch das Böse besiegen. Also die würden sagen, das ist unser Stoff. Und andere sagen, Hitler hat das auch gefallen, gerade mit diesen arischen Schönheiten, diesen Elben und dem Bösen. Oder? Mhm. Was sagen ihr da dazu?
Ja, ich meine, das ist, als Autor kann man sagen, das kann man nicht interpretieren, aber interpretiert wird es halt trotzdem. Jedes Buch, das gelesen wird, wird auch interpretiert. Mhm. Und die Stärke von dem Buch liegt natürlich darin, dass man es eben so verschieden kann interpretieren. Darum ist es ein Kultbuch geworden, dass alle etwas drin finden können. Und jetzt kann man sagen, der Tolkien ist mit dieser Interpretation einverstanden oder nicht, aber er kann nichts dagegen unternehmen. Es wird interpretiert. Und der Film ist jetzt eine weitere Interpretation.
Etwas nimmt mich auch noch wundern. Vor kurzem ist der Harry Potter gelaufen. Wir haben jetzt darüber geredet. Jetzt der Herr der Ringe, beides eben so Fantasy-Filme. Ist das Zufall oder gibt es einen Boom an Fantasy-Filmen?
Also, dass die beiden jetzt gerade gleichzeitig ins Kino kommen, ist eher ein Zufall. Der Jackson war seit Jahren dran, den Herr der Ringe zu machen. Und es war schon länger klar, dass das wird auf Ende 2001 so weit sein mit dem ersten Teil. Harry Potter war ein bisschen kürzer, dass das jetzt gekommen ist. Also, dass gerade die beiden kommen, ist eher ein Zufall. Aber dass die so erfolgreich laufen, das ist vielleicht nicht ein Zufall. Das eine, was wir da bringen können, das wird zwar immer als Erklärungsmodell gebracht, ist die Globalisierungsangst. Aber interessant ist schon, ich habe vor etwa 2 Jahren im Zusammenhang mit Seattle in der FAZ eine Schlagzeile gelesen, fast eine Art Ungeheuer, die Globalisierung. Und das Wort Ungeheuer muss es ja bei dem, beim Tolkien, aber auch bei der Rowling etwas zum Klingen bringen. Es hat etwas, wo man nicht mehr genau einordnen kann. Es ist so etwas Diffuses. Etwas Böses, das irgendwo um einem herum ist und wo man nicht weiss, wie er sich wehren und wodurch wehren. Das, denke ich, kommt in diesen Büchern natürlich schon stark zum Ausdruck, diese Angst.
Also Faszinationen gewisse, aber eben auch Angst. Also genau. Beide Seiten.
Und es ist eben ein Universum, das dann letztlich zwar komplex wirkt, aber gleich relativ überschaubar ist. Und vor allem von der Rollenverteilung. Also es gibt klar Gut und Böse. Es gibt wenig Figuren, wo da chargieren zwischen Gut und Böse. Das gibt's, also es gibt auch bei Herr der Ringe den Saruman am Anfang ein bisschen, oder? Wo man das Gefühl hat, ist jetzt das ein Guter oder ein Böse. Aber es ist dann relativ schnell klar. Und wenn er mal böse ist, dann ist er für alle Zeiten böse.
Aber du würdest auch sagen, der Erfolg jetzt von diesem Film, vom Potter-Film und jetzt von diesem Film, ist auch, dass man sich eben in eine andere Welt als unsere Schlechte im Moment kann begeben kann.
Das könnte eine Erklärung sein. Das könnte ich mir vorstellen, dass das diese Stoffe umso reizvoller macht jetzt. Ja.
Und jetzt machen wir einen klassischen Cliffhanger wie der Jackson. Wir hören einfach auf. Thomas Binotto, ich wünsche euch gerade auf Weihnachten mehr Gutes als Böses, also mehr Hobbits als Orks. Und herzlichen Dank für das Gespräch.